Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Arina Sabalenka und Jannik Sinner gewinnen beide das Sunshine Double. Arina Sabalenka im Finale gegen Coco Gauff, überragend, aber vielleicht die noch bessere Arina Sabalenka und Jannik Sinner gewinnen das Sunshine Double von Indian Wells und Miami. Arina Sabalenka schon überragend in ihrer Art und Weise, auch im Finale gegen Coco Gauff, aber vielleicht der größere Rekord noch von Jannik Sinner, der jetzt 34 Sätze hintereinander bei Masters 1000 Turnieren gewonnen hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich habe in den letzten Jahren etwas gemoppert, dass die Miami Open schon sehr, sehr lang sind und dass man dann nach 4 Wochen denkt, oh, jetzt kann es auch gut hier um den Sand gehen. Ich fand das Turnier in Miami dieses Jahr sehr, sehr kurzweilig. Wie ging es dir?
Auch kurzweilig, habe es aber trotzdem wieder an mir gemerkt, dass ich denke, okay, jetzt ist Zeit für den Sand. Das Ding ist ja auch, die Resultate stehen jetzt ein bisschen für sich, weil wir wissen, was wir jetzt sehen, nehmen wir nicht unbedingt mit rüber auf den Sand. Vermutlich bleibt die Spitze schon ungefähr so zusammen, wie sie gewesen ist, und trotzdem sind die Bedingungen andere. Und wenn wir jetzt wahrscheinlich 8 bis 10 Wochen vorausdenken und in Roland Garros befinden, dann wird es halt alles ganz anders laufen als hier. Vor allem seitdem Miami ein eher schneller Belag ist und so fühlt es sich ein bisschen an, als hätte es keine direkten Konsequenzen, aber dass die Umstellung auf einen schnelleren Belag in Miami geklappt hat, denke ich, können wir auch diese Woche nochmal sehen, wenn wir uns da jetzt wirklich durch ein Turnier durchgequält hätten auf langsamen Hartplätzen, dann glaube ich, wäre es wirklich eher ein bisschen anstrengend geworden. So fand ich es jetzt gut und unterhaltsam und trotzdem blieb so ein bisschen das Gefühl, ja, es ist ohne Konsequenzen. Wenn ich jetzt auf Jiří Lehečka gucke, bei dem wir bestimmt gleich länger sprechen werden, ich denke nicht, dass wir den bis Queens häufiger erwähnen werden. Also klar, der hat schon mal einen Lauf in Madrid gehabt, aber ich glaube, der spielt jetzt erstmal keinen Faktor.
Ja, das glaube ich auch. Und es gibt so einige Namen, die wir dann auch gleich nennen können, gerade auch bei den Herren, wo diese wirklich unglaublich schnellen Beläge in Miami etwas dafür getan haben, dass sie ein gutes Turnier gespielt haben. Wir sprechen nachher noch über Tommy Paul etc. Aber insgesamt muss ich dann sagen, ich fand es sehr kurzweilig und wir haben am Ende 2 Sieger erlebt, die beide das Sunshine Double geholt haben und mit Jannik Sinner zum ersten Mal ein Spieler, der das Sunshine Double ohne Satzverlust geholt hat. Die Spitze in diesen beiden Turnieren, die war schon sehr evident und wenig gefordert bzw. herausgefordert.
Ja, also ich gehe davon aus, Sinner wäre auch für Alcaraz unschlagbar gewesen in den Bedingungen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Alcaraz ihn da richtig in Gefahr gebracht hätte. Sabalenka hat ja eigentlich auch alles weggeräumt außer Świątek jetzt in den letzten beiden Wochen. Also von daher schon sehr beeindruckend. Und es bleibt natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt für die nächsten Wochen? Vielleicht sehr viel, vielleicht gar nichts. Das ist jetzt das Interessante. Und ansonsten steht das Turnier halt wirklich so ein bisschen für sich. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch nicht so richtig im Stadion der Dolphins angekommen. Obwohl es ja eigentlich eine fantastische Stadt ist und eine geile Atmosphäre ist, kann man einfach nicht anders sagen. Wirkt es da noch ein bisschen verloren. Und bin mal gespannt, wo es mittelfristig landet. Ich hoffe, die Lizenz geht nicht weg und irgendwer anders nimmt sie. Aber auch das halte ich durchaus für möglich.
Schauen wir uns die Damen an, die haben nämlich das Turnier auch bestritten und Arina Sabalenka hat das Turnier gewonnen. Werbung. Diese Episode wird präsentiert von CarVertical. Planst du in der nächsten Zeit den Kauf eines Gebrauchtwagens? CarVertical kann dir dabei helfen. CarVertical hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen bei der Auswahl, der Wartung und dem Verkauf von Fahrzeugen zu helfen. Dabei durchsucht CarVertical mehr als 1000 globale Datenbanken, um dir dabei zu helfen, verborgene Mängel zu erkennen, schlechte Angebote zu vermeiden und zu entscheiden, ob das Auto wirklich zu dir passt. Finde frühzeitig vorhandene Schäden oder manipulierte Kilometerstände. Du kannst Fehlkäufe vermeiden, die dich später Tausende von Euro kosten können. Möchtest du dein Auto verkaufen und vorher checken lassen? Schick deine Fahrzeugidentifikationsnummer und CarVertical erstellt daraus einen Bericht. Wenn du Interesse an CarVertical bekommen hast, dann klick auf den Link in den Shownotes und sicher dir 20% Rabatt auf deinen ersten Report. Das Beste, wenn CarVertical keinen Bericht eines Fahrzeugs finden kann, bekommst du den Report nicht berechnet. Also geh in die Shownotes, klick auf den Link und probier es aus. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Arina Sabalenka ist die Siegerin von Miami. Sie hat im Finale, in einem hochstimmungsvollen Finale gegen Coco Gauff gewonnen mit 6-2, 4-6 und 6-3. Und wenn man sich dann anschaut, gegen wen sie vorher gewonnen hat, dann kann man sagen, sie hat nicht unbedingt die allergrößte Konkurrenz schlagen müssen, aber sie hatte in der Runde zuvor im Halbfinale gegen die Nummer 2 der Weltrangliste gewonnen und das sehen wir ganz, ganz selten, dass die Nummer 1 und die Nummer 2 der Weltrangliste in einem Halbfinale aufeinandertreffen und hatte dort schon mit 6:4 und 6:3 gewonnen. Der Wettbewerb davor war nicht unbedingt der, wo man sagen muss, Sabalenka hat die größten Schwierigkeiten. Hayley Baptiste, Jean Wen Zhang, Katie McNally und in der ersten Runde Anne Lee für Arina Sabalenka. Sie hat sich so ein bisschen ins Turnier eingrooven müssen vielleicht, aber insgesamt war das schon wieder eine unglaublich souveräne Vorstellung der Weltranglisten-Erste und sie ist momentan, ich glaube, das können wir so ohne Umschweife sagen, sie ist momentan das Maß aller Dinge, was das Frauentennis angeht. Mit Elena Rybakina, aber die war im Halbfinale quasi chancenlos.
Jetzt kommt halt das Spannende. Sagen wir das auch noch in 3 Monaten nach dem Sand, weil da sehe ich die anderen drei schon auf einem ähnlichen Level wie Sabalenka. Das muss Sabalenka noch beweisen, dass sie auf dem Sand exakt genauso dominant ist. Aber der Lauf auf den Hartplätzen jetzt in den letzten 2 Jahren ist eigentlich ähnlich beeindruckend, wenn nicht genauso beeindruckend wie der von Sinner. Und dieses Turnier hatte ja auch von den Leistungen her eine schöne Symmetrie, wenn man so ein bisschen drüber guckt, ganz viele 6-3, 6-4, 6-3, 6-4, egal wer die Gegnerin ist. Zhang ist natürlich immer, glaube ich, interessant für Sabalenka, die ist zwar nach ihrer langen Verletzung noch nicht oben dran, aber potenziell immer eine Rivalin, eine, glaube ich, die auch in bestimmten Situationen auf sie aufschließen könnte. Die relativ klar zu besiegen, war sicherlich gut. Ihr wird der Sieg gefallen haben gegen Rybakina. Da sticht total heraus, wie viel Asse sie da geschlagen hat, wie dominant sie da beim Surfer, wie wenig Chancen sie da Rybakina gelassen hat. Und das nur 2 Wochen nach dem Finale in Indian Wells, was unglaublich knapp war, und dem Finale in Australien, was sie knapp verloren hat. Und dann glaube ich aber fast am besten hat ihr der Finalsieg gefallen. Einfach, weil ihr Goff jetzt nun schon öfter den Stecker gezogen hat in exakt solchen Situationen. Goff hier auch ins Match wieder hineinkommt. Und dann Sabalenka es aber schafft, Anfang des dritten Satzes da den Deckel drauf zu machen. Und ich glaube, das war für sie vor dem Sand ein unglaublich wichtiger Sieg. Ich stelle mir jetzt vor, sie hätte das Match verloren, wäre damit in den Sand gegangen, wo sie ja zum Beispiel das French Open Finale letztes Jahr auch gegen Goff verloren hätte. Ich glaube, sie wäre mit dem Gefühl einer Krise reingegangen, trotz 2 oder 4 dominanter Wochen.
Ja, es ist ja dann auch so, die Geschichte, dass sie in den letzten 12 Monaten relativ viele Finals verloren hat und dass sie die ganz großen Matches verloren hat, auch wenn sie einen Grand-Slam-Titel am Ende dann auch noch hatte, aber und die beste Spielerin der Welt war. Und trotzdem hatte man immer noch das Gefühl, ja, da ist nicht die ganz große Dominanz entwickelt. Und dieses Finale gegen Coco Gauff war wunderbar. Also war wunderbar anzuschauen. Es war stimmungsvoll. Es war zwischendurch so stimmungsvoll, dass der Schiedsrichter Thomas Sweeney mal zwischendurch mal die Leute so ein bisschen runterbringen musste. Er hat gesagt, hier, Leute, während der Ballwechsel rein schreien und so. Und das Aus wird von unserer Maschine gemacht. Das müsst ihr nicht, dafür müsst ihr nicht sorgen. Es war super stimmungsvoll, das Finale. Und da hat gerade nach diesem verlorenen zweiten Satz fand ich, wie Sabalenka dort die Nerven bewahrt hat und wie sie da wieder sich beruhigt hat, weil sie war auch im zweiten Satz eigentlich die bessere Spielerin, aber Coco Gauff in ihrer Sturheit hat das so weitergespielt, dass sie am Ende diesen Satz gewinnen konnte, dass sie dort dann im dritten Satz nochmal resetten konnte und diesen Satz dann so relativ dominant gestalten konnte, das hat mich schon überrascht und das hat mich dann auch wirklich fasziniert, wie sie diese Aufgabe angenommen hat.
Ja, ich meine, von den Leistungen her können wir wirklich sagen, dass das eine Top-Woche war und dass es ein Top-Finale war. Weil wenn ich jetzt nochmal kurz drauf gucke, ich habe es mir nochmal aufgemacht, nur 2 Breakpunkte zugelassen, kein Doppelfehler im Finale. 74% in einem ersten ist nicht absolut überragend, aber 61% in einem zweiten. Das ist etwas, das sieht man auf dem Niveau super selten und trotzdem ist es ja immer wieder fantastisch, wie Goff auch einfach in solchen Matches drin bleibt. Und das ist halt einfach so ihre Superkraft, exakt in sowas, in so einer Art von Match drin zu bleiben, obwohl so viel eigentlich nicht zu klappen scheint in ihrem ganzen Spiel. Und sie ist ja in einer gewissen Weise auch das Gegenteil von Sabalenka, von der man eben jetzt wirklich sagen muss, die hat sich auf ein Niveau gehievt, wo die eigentlich immer ihre Leistung bringt. Sie kann geschlagen werden, aber sie bringt eigentlich immer ihre Leistung. Und das kann man jetzt von Goff nicht immer sagen, wir können gleich noch über ihr Turnier reden. Auch das war teilweise sehr durchgewirkt, aber dieser Kontrast ist ja schön. Und es kann sein, dass Sabalenka irgendwann auf dieses French Open Finale zurückgucken wird, als einen entscheidenden Moment ihrer Karriere. Ich meine, wir erinnern uns, wie sie nachher geschimpft hat über das Match, aber eigentlich auch über Goff und wie sie doch sicherlich gefühlt die wesentlich bessere Spielerin ist, vor allem die offensivere, diejenige, die Matches entscheiden kann. Und wie Goff sie damals geknackt hat, und ich glaube, das hat sehr, sehr in und an ihr gearbeitet. Und daher nehme ich an, hat sich das hier eben doppelt gut angefühlt und für sie auch nochmal einen Ton für den Sand gesetzt.
Ja, also Aryna Sabalenka gewinnt dieses Turnier, 1000 Punkte hat sie dadurch nochmal gemacht und steht jetzt in der Weltrangliste relativ klar an Nummer 1. Sie hat im Finale gegen Coco Gauff gewonnen und du hast es eben gesagt, Coco Gauff hat sich durch dieses Turnier ein bisschen durchgewürgt. Ich möchte es anders beschreiben, vielleicht nicht durchgewürgt, sondern durchgegrindet. Durchgekämpft, durchgearbeitet hat sie sich durch dieses Turnier. Sie hat in jedem Match einen Satz abgegeben, bis auf das Halbfinale, als sie gegen Karolina Muchova dann 6-1, 6-1 gewann. Aber vorher Elisabetta Quacciaretto, Alicia Parks, Sorana Kirstea, Belinda Bencic, alle jeweils einen Satz abgegeben und nie wirklich eine Leistung gebracht, wo man sagt, das ist die Nummer 3 oder die Nummer 4 oder die Nummer 2 der Weltrangliste und die kann um die ganz großen Titel mitspielen. Wie die Probleme rund um ihr Spiel sind jetzt wohl beschrieben und häufig und erschöpfend beschrieben. Und trotzdem ist bei mir immer wieder die Bewunderung da, wie sie sich trotz dieser Widrigkeiten dann durchsetzen kann, wie sie sich durchkämpft, wie sie dann ihr Spiel dann so zusammenbekommt, dass sie diese Gegnerinnen dann auch besiegen kann, dass sie nicht den Kopf in den Sand steckt. Das finde ich schon sehr beeindruckend und sie weiß um die Probleme in ihrem Spiel, sie weiß darum, dass es im Moment nicht alles glatt läuft, aber sie arbeitet sich durch und das finde ich bewundernswert.
Ja, ist es auch. Und wenn wir jetzt allein irgendwie so auf die Zahlen gucken, hat sie nur ein Match gehabt, das besser gewesen ist in der ganzen Woche als das von Sabalenka und das war das Halbfinale gegen Muchova, die ja einfach unglaublich liegt. Und davon ab hat sie in fast jedem Match super viele Breakbälle abwehren müssen. Und Abwehren von Breakbällen ist immer ein bisschen Glück, wenn man das dann wirklich schafft. Sie hat nicht ganz viele Asse geschlagen, Entschuldigung, Doppelfehler geschlagen wie sonst. Das hat sie einigermaßen in den Griff bekommen. Aber ansonsten, wenn ich so über die Zahlen gucke, es ist eine sehr, wie soll ich sagen, volatile Leistung, die sich da geboten hat. Und trotzdem wissen wir... Ja,
wir suchen die Adverben dafür, volatil, gegrindet, gewürgt.
Ja, also ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, wie wenig Punkte sie teilweise hinterm zweiten Aufschlag gemacht hat, wie sie dann aber trotzdem all die Breakbälle abwehrt, das ist ja so ein bisschen die Diskrepanz, die sie hat. Und wir dürfen nicht vergessen, sie hatte ja in Indian Wells eine Verletzung gehabt. Das ist etwas, was wir bei ihr sehr selten sehen, dass sie auch zu einem Match nicht antreten kann. Sie hatte damals aufgegeben, ich glaube nur das zweite Mal in ihrer Karriere. Kommt hier hin, ich glaube, hat es eher so als einen Glücksschuss gesehen und schafft es dann hier ins Finale. Und es war halt wirklich die harte Arbeit. Ich würde da vor allem auf die Matches gucken gegen Sorana Kirstea. Das hätte schief gehen können. Gegen Bencic waren beide sicherlich auf Augenhöhe. Und dann kann man natürlich sagen, das Finale hat sie ein bisschen Pech, dass sie da Anfang des dritten Satzes es nicht schafft, nochmal ins Match hineinzukommen. Aber sie wird doch jetzt wirklich mit Selbstbewusstsein auf den Sand gehen, denn da ist der Aufschlag einfach nicht so ein Faktor. Und jetzt ist für sie natürlich das Ding, da hat sie zu verteidigen, Finale Madrid, Finale Rom, Sieg in Frankreich, in Paris. Da muss ich dran denken, wie damals ihre Titelverteidigung bei den US Open gelaufen ist. Nicht gut, auch in den Turnieren davor nicht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, eigentlich geht sie relativ hoffnungsfroh rein. Und ich halte sie auf Sand wirklich, vor allem, falls Świątek nicht zu der Form aufschließen kann, zu der kommen wir sicherlich gleich noch, dann denke ich, ist Goff eigentlich die 1B-Favoritin auf dem Sand neben Sabalenka. So viel traue ich ihr zu. Und trotzdem ist es eine spannende Gemengelage, wo ihr so ein Finale hier garantiert gut getan haben wird.
Die Athletik, es kommt hier halt sehr zu Pass auf dem Sand dann. Du hast gesagt, der Aufschlag ist nicht so der Faktor.
Und die Nervenstärke. Wir haben sie so häufig mit Zverev verglichen vom Spielerischen her. Aber sie, was sie halt wirklich hat, und das ist super beeindruckend, auch im jungen Alter schon gehabt hat, ist diese Nervenstärke. Sie verliert Matches, weil sie nicht die bessere Spielerin ist, weil sie taktisch ausgespielt wird. Es kommt allerdings selten in einer Saison vor, dass sie ein Match verliert, weil sie die Nerven schmeißt. Normalerweise ist es die andere. Und sie hat technische Limitierungen, die verhindern im Moment zumindest, dass sie eine dominante Nummer 1 wird. Aber die anderen Voraussetzungen wären da, um so einen Lauf mal irgendwann hinzulegen, den Sabalenka und Świątek jetzt in den letzten Jahren hatten.
Coco Gauff also hier im Finale ausgeschieden. Im Halbfinale ausgeschieden ist Elena Rybakina, die neue Nummer 2 und momentan relativ unangefochtene Nummer 2 der Weltrangliste. Sie hat gegen Jessica Pegula arbeiten müssen, wo sie im Viertelfinale 2-6-6, 3-6-4 gewonnen hat. Eine unglaublich frustrierende Niederlage dann auch wieder für Pegula, die immer wieder sagt, sie möchte solche Matches dann halt auch gewinnen, diese ganz großen Matches, dass sie an 3-4 Spielerinnen immer wieder in Anführungsstrichen scheitert. Aber vorher gegen Talia Gibson 6-2, 6-2, gegen Marta Kostyuk 6-3, 6-4, gegen Putintseva mit 6-3, 6-3 gewonnen. Also dort ist sie dann auch schon sehr durchgecruised und auf eine Art und Weise, wo man sagt, das scheint eine neue Normalität bei ihr zu sein. Sie hat dann gegen Aryna Sabalenka ein bisschen auf den Deckel bekommen, weil die einfach unglaublich dominant gespielt hat. Aber ich glaube, dass wir, und da betrachten wir es jetzt isoliert, auf den schnelleren Hartplätzen im Moment mit, also die 1B bzw. 2A-Nummer ist im Frauentennis und wir werden jetzt sehen, was sie auf dem Sand bringen wird. Aber das war schon bis zum Halbfinale wieder sehr konstant und sehr beeindruckend, was Elena Rybakina gemacht hat. Und das auch mit einer Selbstverständlichkeit, die mir gut gefallen hat.
Und alles füttert immer noch in die Möglichkeit rein, dass sie gegen Herbst mal die Nummer 1 werden kann, weil sie da halt einfach so viele Punkte mehr als alle anderen gemacht hat. Jetzt hat sie quasi mitgehalten mit Sabalenka. Ich habe das Race gerade nicht vor der Nase, aber ich meine, sie ist 400 Punkte oder so hinter Sabalenka und hat halt einen riesen Vorsprung im Herbst gehabt. Das heißt, sagen wir mal, sie holt jetzt noch ein Wimbledon-Finale, vielleicht zwei Halbfinals bei den Masters auf Sand und gewinnt noch Cincinnati, dann hat sie wirklich realistische Chancen, um die US Open rum die Nummer 1 zu werden. Und das wäre ja schon echt was, wenn man jetzt guckt, wo sie vor einem Jahr stand. Und das Turnier hier kann man eigentlich zweiteilen. Sie hat diese ersten drei Matches gehabt, wo sie, 6 Breakbälle zugelassen hat und überhaupt nur einen Break kassiert hat. Und dann Probleme gehabt hat gegen Pegula und gegen Sabalenka. Beides Male ihren Aufschlag zu etablieren, beides Male in den Aufschlag ihrer Gegnerin reinzukommen. Und das ist natürlich auf so einem schnellen Belag am Ende absolut entscheidend. Wie sehe ich aus beim eigenen Aufschlag, wie gegen den Aufschlag der Gegnerin? Und das Match gegen Pegula, denke ich, hätte sie schon gut und gerne verlieren können. Das gegen Sabalenka hat sie überraschend klar verloren. Weiß nicht, ob ihr das einen Dämpfer gibt. Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Und für sie beginnt jetzt von allen vier Topspielerinnen sicherlich am ehesten nochmal eine neue Saison. Vielleicht zieht sie es einfach kühl durch. Kann aber auch sein, dass sie jetzt ein bisschen ins Straucheln gerät, zumindest nach Stuttgart.
Wer mir hier richtig gut gefallen hat in diesem Turnier, das war Karolina Muchova. Die hat hier das Halbfinale erreicht, ist dort auf den Deckel bekommen. 1-6, 1-6 gegen Coco Gauff. Hat aber vorher gegen Victoria Mboko zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen gewonnen mit 7-5, 7-6. Davor gegen Alexandra Ayala 6-0, 6-2. Gegen Katie Bolter in zwei Sätzen gewonnen. Gegen Camila Osorio hatte sie ein bisschen mehr Probleme. Und auch da wiederhole ich mich, eine fitte Karolina Muchova, die auf der Höhe der Zeit spielt, beziehungsweise auf der Höhe ihrer Form spielt, die ist eine absolute Bereicherung hier für die Weltspitze. Ob es wirklich zu den ganz, ganz großen Titeln reicht, wird man sehen müssen. Ich zweifle so ein ganz kleines bisschen daran, aber sie ist, wenn sie in dieser Form spielt, auch gerade gegen Victoria Mboko, wo sie dieses Power-Tennis von Mboko so von sich fernhalten konnte und selber ihre Akzente setzen konnte, finde ich, das ist unglaublich gut anzugucken und da drücke ich dann auch so ein ganz kleines bisschen die Daumen, dass sie erstens fit bleibt und dann zweitens so ein Tennis weiterhin spielen kann, weil dann ist sie auch eine Gefahr für die größeren Spielerinnen. Eine Gefahr, vielleicht keine Spielerin, die konstant die ersten 3-4 besiegt, aber die eine ganz klare Top-10-Spielerin ist und die sich da auch länger halten wird, meiner Meinung nach.
Ja, ein toller Start in die Saison. Also 18-4 Bilanz. Kann mir nicht vorstellen, dass sie da schon mal annähernd dran gekommen ist. Und wäre sie verletzungsfrei, dann wäre sie vermutlich sowas wie die 6, 7, 8 in der Welt, weil sie das Spiel dafür hat. Was ihr, denke ich, in der Vergangenheit immer so ein bisschen gefehlt hat, war eine Powerpunkte auch einfacher entscheiden zu können. Ich habe das Gefühl, die Vorhand ist noch mal ein bisschen besser geworden und vielleicht auch ein bisschen offensiver, weil sie doch schon relativ viel mit Spin gearbeitet hat in der Vergangenheit, viel damit gearbeitet hat, Gegnerinnen jetzt erstmal zu manövrieren. Aber ich glaube, dass sie jetzt eher schneller auf den Punkt geht. Das ist natürlich mit dem Alter und vor allem einem verletzungsanfälligeren Körper auch eine gute Idee. Und ich sehe sie jetzt auch nicht als direkte Gefahr für die Spielerin da oben. Sie hatte den einen goldenen Lauf damals bei den French Open. Vielleicht kann sie irgendwo nochmal was in sich finden, aber an sich hat sie eben mit denen da oben, mit den 3, 4, 5 Spielerinnen vor ihr doch ein paar Probleme. Die gehen ihr in die Rückhand. Das sieht man gegen Gauff, die einfach die Rückhand wegfrisst. Und Ähnliches dürfte ihr gegen die anderen passieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch mal eine Saison nehmen würde, wo sie, weiß ich, 80% der Zeit verletzungsfrei ist und am Ende die Nummer 7 ist. Wäre ja für sie auch ein großer Erfolg.
Das glaube ich auch. Also Caroline Muchova, du hast gesagt, die Rückhand ist anfällig. Die Rückhand war im letzten Jahr auch anfällig. Sie hat ja zwischendurch wegen ihrer Handgelenksprobleme dann die Rückhand einhändig spielen müssen. Wir erinnern uns zurück an Wimbledon. Die ist ein bisschen stabiler geworden, aber immer noch nach wie vor der klar schwächere Schlag. Ansonsten ist sie eine Spielerin meiner Meinung nach, die auf den langsameren Sandplätzen oder auf den langsameren Plätzen dann wirklich auch reüssieren sollte, auch wenn das hier ein super schneller Boden war und sie trotzdem zum Beispiel jemanden wie Victoria Mboko von sich halten konnte und das Match dann am Ende sogar relativ sicher gewinnen konnte, glaube ich, dass sie eher eine ist für die etwas langsameren Plätze.
Ich glaube auf dem einen Level schon. Ich frage mich halt, ob das dann bei ihr zu Verletzungsanfälligkeit beiträgt.
Ja, das kann auch sein.
Wenn sie diese 2,5-3 Stunden Schinken spielen muss. Weil hier waren jetzt wirklich viele Matches dabei, wenn ich so auf die Zeit der jeweils gespielten Matches gucke, das war eigentlich fast alles unter einer Stunde 30 und eine große Ausnahme war das Match gegen Osorio, aber gut, das passiert fast allen Spielerinnen und das wäre so ein bisschen meine Sorge für sie, dass sie, ich kann es jetzt natürlich nicht belegen, weil weiß ja gar nicht, ob man es belegen kann, aber ich habe das Gefühl, wenn sie so große Turniere gehabt hat, wo sie ausgelaugt gewesen ist, dass danach dann häufiger eine Verletzung passiert ist. Und das wäre meine Sorge für sie, dass das wieder passieren könnte. Aber wir können, wenn wir jetzt natürlich auch auf Sunshine Double gucken, mal wieder festhalten, es waren eigentlich die Spitzenspielerinnen, die am Ende dabei waren und wie immer irgendeine Tschechin. Also Noskova war es in Indian Wells, hier war es Muchova. Wäre irgendwer überrascht, wenn Wondrusova in den nächsten Wochen zurückkommt und auch mal wieder, weiß ich, ein Finale in Rom oder so erreicht. Also das scheint sich so ein bisschen festzusetzen. Die Weltspitze plus eine Bonus-Tschechin ist immer dabei.
Ja. Krejcikova könnte bei den French Open einfach mal wieder so ein bisschen ins Finale vorstoßen. Auch das wäre nicht unbedingt verwundernswert. Wo wir jetzt gerade über Spielerinnen gesprochen haben, die wirklich ein gutes Turnier gespielt haben, lass uns über Iga Świątek sprechen. Es ist ein schneller Hartplatz und sind nicht ihre Traumbedingungen gewesen hier. Aber wie sie gegen Magdalinette verloren hat, das war schon beeindruckend. 6-1, 5-7, 3-6 hat sie das Match gegen Magdalinette verloren. Die hatte sich vorher gegen Barbara Gratcheva durchgesetzt. Ich war nie davon ausgegangen, dass sie das Match gegen Linette verlieren könnte. Sie hat danach sich von Wim Fissett getrennt, hat gesagt, ja, Reise ist jetzt an unser Ende gekommen und so weiter. Sie hatten Erfolge, sie haben letztes Jahr Wimbledon und Cincinnati zusammen gewonnen. Ansonsten ist das bemerkenswert erfolgsfrei geblieben, diese Partnerschaft. Ich hatte mir eigentlich mehr versprochen, diese schwierige Sandplatzsaison. Sie hat dann auch gesagt, dass der Rest des Teams bei ihr bleiben wird und der bleibt unverändert, nur sie wird einen neuen Coach engagieren. Tomasz Wiktorowski ist im Moment noch bei Naomi Osaka. Ich glaube nicht, dass es da eine Reunion geben wird. Es ist eine Geschichte, sie eine sehr emotionale Spielerin und der unglaublich datenbasierte, faktenbasierte Wim Fissett auf der anderen Seite, dass das irgendwann clashen würde, das glaube ich war, da hat sich glaube ich nie groß jemand drüber gewundert. Dass es jetzt passieren würde nach diesem Sunshine Double, ist meiner Meinung nach folgerichtig, weil jetzt die Sandplatzsaison anfangen wird und vielleicht kann man jetzt noch einen frischen Start mit einem neuen Coach machen. Aber bis auf Cincinnati und Wimbledon ist nicht viel gekommen und momentan scheint sie wirklich relativ weit von der absoluten Weltspitze entfernt zu sein.
Ich glaube, man könnte jetzt hierüber länger reden als über das ganze Turnier bisher, weil da so viele Sachen drin sind. Wir können ja mal ein bisschen durchgehen. Ich glaube, wir müssen mal auf den Anfang der Zusammenarbeit gucken, dass die beiden zusammenarbeiten könnten. Das stand schon länger im Raum, auch bevor sie ihn dann angeheuert hat. Er hat dann begonnen, mit ihr zu arbeiten, knapp vor bzw. während der Dopingfall intern bekannt wurde, wo sie dann ja auch einen Monat für gesperrt wurde. Ich denke, sie hat ihm das hoch angerechnet, dass er bei ihr geblieben ist und sie dann auch öffentlich verteidigt hat. Er ist jemand, der eben einen extrem guten Ruf hat. Er gilt so als der Grand-Slam-Macher, würde ich jetzt mal sagen. Oder wie ein Kollege von uns vor vielen Jahren mal sagte. Er hat gesagt, der Pep Guardiola des Tennis. Als Kerber ihn angeheuert hat, hat Cleffi, schöne Grüße, ihn als Pep Guardiola des Tennis bezeichnet und sich wochenlang dran erfreut. Und eigentlich brauchte Świątek keinen Grand-Slam-Macher. aber sie hatte das Gefühl und viele um sie rum hatten das Gefühl, was sie bräuchte, wäre jemand, der die alte Swiatek nochmal in ihr entdeckt. Und als Swiatek ja damals von den Juniorinnen in die Top 100 reinkam, war sie wirklich eine sehr variable Spielerin, viel ans Netz gekommen, viel mit Stoppbällen gearbeitet, Gegnerinnen ausmanövriert. Unter Wiedorowski ist es dann ein klares Angriffsspiel um diese Vorhand gewesen, das da aufgebaut wurde. Und da hatten viele das Gefühl, das ist zu eintönig. Sie auch, holt dann Wim Bissett dazu. Und die Zusammenarbeit lief ja nie wirklich richtig. Und das Muster, was sich spielerisch wiederholt hat, war halt immer dasjenige, ja, unter Druck hat sie sich jetzt nicht mehr selbst aus den Matches rausgeschossen, aber irgendwie ja am Ende doch. Und das hängt ihr jetzt seit Jahren nach. Und ich habe das Gefühl, das ist dann jetzt auch so ein Kreis geworden, der sich immer wieder schließt. Jetzt könnte man aber sagen, naja, ist dann wirklich Wim Fissett das Problem? Ist es nicht eher ein mentales Problem? Sie hat es hier nach dem Match explizit angesprochen. Dann müsste man vielleicht eher in Richtung ihrer Sportpsychologin gucken oder was da los ist. Und generell kann ich mir vorstellen, sind wir bei Swiatek im Moment in einer Phase, wo sie unter Umständen mehr Verantwortung übernimmt. Sie ist ja auch relativ bekannt dafür, sich zum Beispiel selber nicht die Matchpläne zusammenzustellen. Und da hat ihr Fissett sicherlich geholfen. Und jetzt frage ich mich, befinden wir uns hier in einem Prozess, wo es ihr jetzt entweder gelingt, jemanden dazu zu holen, wir können gleich mal überlegen, wer das sein könnte, oder bricht das Ganze jetzt ein bisschen in sich zusammen und im Sommer zieht sie Schluss unter alles und startet nochmal ganz neu. Ich kann mir beides vorstellen, dass ihr jetzt gelingt, eine Rückkehr zu der Spielerin, die sie vor 2 Jahren war und jetzt auch alle mit Topspin wegarbeitet, auf dem Sand und da total dominant ist. Oder aber, dass das Kartenhaus jetzt in sich zusammenfällt und sie nochmal neu starten muss. Langfristig Sorgen mache ich mir um sie überhaupt keine, weil das Spiel, die Athletik immer noch alles da ist. Aber es ist schon eine sehr delikate Gemengelage, in die Wim Fissett vielleicht nicht reingepasst hat. Und ich kann mir fast vorstellen, dass es eine gemeinsame Trennung war. Denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Fissett lange ohne Spielerin bleiben wird.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und am Ende Anissimova ist ja jetzt als Spielerin
exakt aufgemacht. Ich denke, da sind ein paar Sachen nicht ganz umsonst passiert. Und wir können auch mal direkt bei Swiatek weiter spekulieren. Ich gehe fast davon aus, dass der nächste Trainer in irgendeiner Form Francesco Roig sein wird. Aha. Ehemaliger Trainer von Nadal, immer ein bisschen im Hintergrund geblieben, galt lange als der Topspin-Master im Tennis, jemand, der Leuten wirklich eine brutale Vorhand beibringen konnte. Nadal wahrscheinlich die beste Topspin-Vorhand der Geschichte. Swiatek könnte das bei den Damen schaffen. Sie scheint jetzt bei Nadal in der Akademie zu trainieren. Wäre irgendwer überrascht, wenn sie jetzt Roig für die Sandplatzsaison dazu holt? Eher nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das relativ bewusst jetzt alles passiert ist.
Bewusst ist das natürlich passiert, weil auch jetzt gerade diese Umstellung von Hartplätzen auf Sand, deswegen hat auch Amanda Anisimova jetzt sich von Rick Fleece aus da getrennt, aber das ist eine Geschichte, die wirklich interessant ist. Und wenn wir gerade über Swiatek sprechen und über Wim Fissett und über Amanda Anisimova, dann lass uns doch gleich mal gerade über Amanda Anisimova sprechen, weil das hat mich tatsächlich überrascht, dass sie sich von Rick Fleece aus getrennt hat, weil die beiden haben ein so fantastisches 2025 zusammen gehabt und er, meiner Meinung nach, ist eine sehr, sehr beruhigende Präsenz dort in der Box. Das ist kein Trainer, der in irgendeiner Weise das Rampenlicht sucht oder so, sondern es ist meiner Meinung nach, wenn man ihn so erlebt, da als akribischer Arbeiter, und sie hat sich ja auch in wärmsten Worten von ihm verabschiedet dann. Das hat mich tatsächlich jetzt überrascht und ich frage mich eher, ob das vielleicht eine Reaktion war auf die Trennung von Iga Swiatek und Wim Fissett, wo sie gesagt hat, der ist jetzt frei, jetzt versuche ich es nochmal. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen.
Ja, vor allem, wenn wir jetzt wirklich in der Logik bleiben und das, was ich gerade zu Fissett sagte, das habe ich mir nie ausgedacht, der gilt halt wirklich so als den muss man sich leisten können, aber mit dem holt man halt auch einen Grand Slam. Das gilt als der teuerste Coach im Business, zumindest im Damentennis, aber jemand, der dem mit ziemlicher Sicherheit einen Grand Slam-Titel holt. Und ich kann mir vorstellen, dass Anisimova nach der letzten Saison ungeduldig ist und sich gedacht hat, ja, jetzt sind wir exakt so weit gekommen, wie es ging, jetzt brauche ich nochmal was Neues. Ich bin sehr gespannt, ob sie ihre Fitnesstrainerin, Shady heißt sie, fällt nachher ihr ganzer Name gerade nicht ein, aber die gilt so als diejenige, die den großen Unterschied gemacht hat, weil sie Anisimova auch geholfen hat, eine Form von Fitness und Flexibilität auf dem Platz zu finden, die ihr dann geholfen hat, wirklich ihr Power-Tennis durchzusetzen. Ich kann mir vorstellen, dass sie die behält und zum Beispiel Fissett dazu holt. Also, es kommt nicht immer, wie man denkt im Sport, aber die Chancen dürften schon hoch sein. Und dass sie jetzt sagt, nein, 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 ich bin oben dran, das muss ich jetzt nutzen. Ich muss einen der nächsten 3 Grand Slams oder nächsten 4 von mir aus für mich entscheiden und den Titel holen. Und dass das ihre Überlegung hier ist. Ansonsten macht es meiner Sicht auch nicht wirklich Sinn, jetzt den Schritt zu machen.
Ja, sie hat die Physiotherapeutin, heißt Shady Soleimani. Und der Performance-Coach oder Fitness-Coach ist Rob Brandsma bei Amanda Anisimova. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass sie jetzt sagt, dass sie in den nächsten Schritt gehen will. Das Turnier von Amanda Anisimova war ja gar nicht so schlecht. Sie hat da gegen Belinda Bencic verloren. Und Belinda Bencic auf schnellen Hartplätzen ist halt auch durchaus eine Gefahr für alle Spielerinnen. Und die ist nicht umsonst dort ins Viertelfinale eingezogen bei diesem Turnier, bei den Miami Open. Hat dann gegen Coco Gauff in 3 Sätzen verloren. Also das Turnier war nicht unbedingt schlecht, aber also dass diese Trennung jetzt da vonstatten ging, da habe ich dann wirklich gedacht, das war vielleicht eine Reaktion auf die Trennung von Wim Fissett und von
Iga
Świątek. Ja, genau. Also.
Ja, und eben Świątek ist jetzt natürlich die interessanteste Person, wenn wir jetzt uns in den Sandplatz reinbewegen, weil die anderen 3 oben sind relativ klar, wo sie stehen. Świątek ist nicht klar. Ich halte wirklich vieles für möglich. Ich halte nicht für möglich, dass sie jetzt total abstürzt. Sie hat auch nicht viel auf dem Sand zu verteidigen. Aber es wäre für sie natürlich trotzdem eine frustrierende Saison, wenn sie, sagen wir ja, nur Rom gewinnt und dann in Paris und in Madrid lediglich ins Halbfinale kommt. Ich glaube nicht, dass das für sie in irgendeiner Form befriedigend wäre. Und sie hat mit der Vorhand eigentlich immer noch den 1A-Schlag, den man braucht, um auf Sand was zu holen. Und ich halte es auch für möglich, trotzdem, wenn wir sie jetzt in Stuttgart und dann in den anderen Turnieren wieder sehen, das wird der erstmal interessanteste Teil im Damentennis in den nächsten Wochen und Monaten werden.
Wollen wir uns nochmal über ein, zwei Spielerinnen unterhalten, die vielleicht nicht so gut abgeschnitten haben bei diesen Turnieren. Naomi Osaka hat ihre Auftaktpartie gegen Talia Gibson verloren. Talia Gibson ihrerseits hat jetzt nach Indian Wells auch richtig, richtig gute Miami Open gespielt, hat dort gegen Elena Rybakina verloren. Das passiert auch anderen Spielerinnen. Talia Gibson aus Australien, die so ein bisschen in Indian Wells auf die Bildfläche gekommen ist, als Qualifikantin, hier auch als Qualifikantin durch, hat sich dann gegen Iva Jovic durchgesetzt. Naomi Osaka ein kleines Sorgenkind und Jasmine Paolini so ein kleines Sorgenkind, weil die hat gegen Jelena Ostapenko verloren in 3 Sätzen und das war dann auch ein sehr emotionales Duell zwischen den beiden. Ostapenko im 3. Satz, als sie die Linien wieder getroffen hat, natürlich wieder unwiderstehlich gewesen. Um Osaka und Paolini mache ich mir ein ganz kleines bisschen Sorgen, auch wenn Paolini dann im Finale des Doppelturniers war mit Sara Errani. Muss ich gerade noch mal gucken, ob die beiden gewonnen haben.
Ah, sie haben verloren.
Haben verloren.
Ja, ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen natürlich für die beiden. Also ich glaube, Paolini geht jetzt in den Sand rein und unter Umständen wird sie den Druck spüren. Auf der anderen Seite weiß sie, mein Spiel ist gemacht wie für den Sand. Also die Topspin-Vorhand, da sind wir wieder beim Topspin, er wird uns in den nächsten Monaten begleiten, dürfte sie, glaube ich, schon im Business drin behalten. Ob sie jetzt nochmal Rom gewinnt, wer weiß. Ob sie nochmal das Finale der French Open erreicht, wer weiß. Aber ich glaube, dass sie sich jetzt wird fangen können, auch wenn es kein toller Start in die Saison gewesen ist. Auch wenn sie viel mehr an sich zu zweifeln scheint, als das in den letzten Jahren der Fall war. Und das finde ich durchaus überraschend, weil für mich ist jetzt so schien, als hätte sich eigentlich alles so logisch ergeben, auch mit dem Anheuern von Errani, wie sich es jetzt abgezeichnet hatte. Aber ich würde annehmen, dass sie auf dem Sand wieder etwas in sich findet und zumindest in die Top 10 des Races zurückkehrt. Bei Osaka bin ich mir nicht so sicher, weil die hatte natürlich nach ihrem Comeback gesagt, okay, ich werde nochmal alles probieren, auch auf Sand und Rasen. Aber historisch, wenn man auf ihre Karriere guckt, ist es nicht ihre Belege gewesen. Und wäre irgendwer überrascht, wenn sie jetzt vielleicht 2, 3 Turniere spielt und wir sie so richtig erst im Sommer wiedersehen. Glaube nicht. Und wenn sie auf ihr Comeback guckt, dann ist, glaube ich, abseits des kurzen Laufes letztes Jahr Montreal und US Open das eher enttäuschend verloren. Damals hatte sie die Chance, denke ich, nochmal ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Ich denke, das ist das Einzige, was sie wirklich möchte, noch einen Grand-Slam-Titel gewinnen. Sie scheint im Moment weit davon weg. Hat jetzt auch nochmal drüber gesprochen und ist ja auch absolut verständlich, dass sie eigentlich Zeit mit ihrer Tochter verbringen will, Zeit mit ihrer Familie verbringen will. Also ob wir sie so viel in den nächsten Wochen sehen, ich weiß es nicht.
Bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt, wie lange und ob sie das jetzt weiter durchzieht mit Tomasz Wiktorowski, weil ich glaube nach wie vor, dass das eine Partnerschaft sein könnte, die Erfolg bringt. Ich finde nach wie vor, sie hat Ansätze. Ich gucke sehr, sehr viele Matches von ihr, von Naomi Osaka. Und ich glaube, dass da immer noch was schlummert in ihr. Und das, was in ihr schlummert, ist nach wie vor Weltklasse-Tennis und Top-10, Top-5-Tennis. Bin gespannt, ob sie wirklich diese Prioritäten dann noch hat und setzen will. Und das ist ja komplett ihre eigene Entscheidung. Sie hat 4 Grand-Slam-Turniere gewonnen. Die Karriere kann man jetzt schon als sehr gelungen bezeichnen. Also das wird halt spannend zu sehen dann jetzt die nächsten Wochen und Monate.
Ja, und sind wir ehrlich, Geld ist natürlich auch ein Faktor. Sie wird, weiß ich, hunderte Millionen in irgendeiner Form haben. Also gearbeitet werden muss nicht mehr in der Familie Osaka, auch nicht in der nächsten Generation. Und ist immer so spannend mit ihr. Irgendwie wirkt sie manchmal ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil sie dann doch nicht besser geworden ist. Und ich kann auch einfach verstehen, wenn sie sagt, nee, da bin ich jetzt auch nicht bereit zu, nochmal wirklich ganz, ganz tief zu gehen, mit der 10% Chance nochmal oben ranzukommen. Wer wird es schon machen, wenn er oder sie solche Erfolge gehabt hätte und so viel Geld verdient hätte?
Also, hat sie ja selber gesagt, dass sie eigentlich um Grand-Slam-Titel weiterhin mitspielen möchte. Und wer 4 Grand-Slams gewonnen hat, der hat natürlich diesen Anspruch, um Grand-Slams weiter mitzuspielen. Und wenn das nicht funktioniert und wenn sie dann irgendwie um Platz 20, 25 ist, wie hoch ist die Motivation, dann weiterzumachen? Wie gesagt, das werden wir sehen in den nächsten Monaten und das ist eine ganz spannende Gemengelage und insgesamt ist das eine ganz spannende Gemengelage im Moment bei den Frauen und Arina Sabalenka ist trotzdem momentan die beste Spielerin, da können wir nicht drum herum reden. Sie hat dieses Turnier gewonnen im Finale mit 6-2, 4-6, 6-3 gegen Coco Gauff. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen und dann müssen wir über eine fast außerirdische Leistung von Jannik Sinner sprechen. Das alles gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk.
Ein Mord auf offener Straße, zahlreiche Zeugen und ein klarer Ablauf. Und trotzdem ist bis heute nicht endgültig geklärt, wer Tupac Shakur erschossen hat. War es Rache? War es ein Auftrag oder ein Machtkampf im eigenen Umfeld? Die Spuren führen in alle Richtungen. Zu Gangs, zu Rapstars, zu den mächtigsten Männern der Musikszene. Und genau das ist das Problem. Nicht zu wenige Hinweise, sondern zu viele. Und eine Welt, in der niemand spricht. Das ist der Fall Tupac Shakur und den bearbeiten wir in der neuen Folge von Tatort Musik. Überall, wo es Podcasts gibt.
Jannik Sinner gewinnt das Sunshine Double und er gewinnt es insgesamt ohne Satzverlust. Indian Wells und Miami hat er ohne Satzverlust gewonnen. Den letzten Satz, den er bei einem Masters 1000 Turnier verloren hat, ich meine, das war Paris letztes Jahr. Seitdem hat er komplett bei den Masters 1000 Turnieren durchgezogen und hat dieses Turnier gewonnen. Und das in einer atemberaubenden Art und Weise. Im Finale hat er dem Überraschungsfinalisten Jerzy Lehecka keine Chance gelassen. Wir können gleich noch drüber sprechen. Das Match war so ein bisschen durch Regenpausen immer wieder unterbrochen, hat nie so richtig Fahrt aufnehmen können. Wir sollten vielleicht anfangen und über das Halbfinale gegen Alexander Zverev sprechen, weil das war eine Leistung von Jannik Sinner, wo ich gedacht habe, jetzt kommt zu seinem dominanten Spiel an der Grundlinie, kommt auch noch quasi der Surfbot dazu. Es gibt eine Statistik, die mich einfach fasziniert hat. Im zweiten Satz gegen Alexander Zverev hat Jannik Sinner in den letzten 4 Aufschlagspielen 16 von 16 ersten Aufschlägen reingebracht. Zverev hatte überhaupt keine Chance, in irgendeiner Weise an den Aufschlag heranzukommen. Es ist nicht nur, dass er die ersten Aufschläge reinbringt, er bringt sie auch so rein, dass sie unreturnierbar sind. Alexander Zverev hat in diesem Halbfinale, ich habe es komplett gesehen, am Freitagabend hat wahrscheinlich seine beste Leistung in diesem Jahr gebracht und hat trotzdem in 2 Sätzen verloren. Im zweiten Satz hat er einen Fehler, meine ich, gemacht im Tiebreak, als er einen Smash ins Netz gesetzt hat. Vorher seinen eigenen Breakball hätte er vielleicht besser spielen können, aber man redet hier über Marginalien, man redet hier über ganz, ganz, ganz feine Sachen. Jannik Sinner hat ihn in 2 Sätzen besiegt, hat zum 7. Mal hintereinander gegen Zverev gewonnen und hat ihm kaum eine Chance gelassen. Vorher hat Sinner gegen Francis Tiafoe 6-2, 6-2 gewonnen, wo Francis Tiafoe hinterher komplett fasziniert war von dessen Leistung. Er hat gegen Alex Mickelson durchaus Probleme gehabt, er hat ein bisschen Glück im 2. Satz gehabt, als die Sonne in Alex Mickelsons Gesicht genau in dem Moment schien, als der ausservieren wollte zum 2. Satz. Er hat gegen Corentin Moutet 6-1, 6-4 gewonnen und gegen Damir Djumhur 6-3, 6-3. Es war eine absolute Machtdemonstration von Jannik Sinner, diese 10 Tage in Miami und insgesamt diese 4 Wochen in Indian Wells in Miami. Das ist eine absolut überragende Leistung.
Ja, ich habe es gerade versucht zu zählen. Ich komme auf 2 Breaks, die er zugelassen hat in den beiden Turnieren und auch wenn man sonst ein bisschen über die Statistiken guckt, so, ich würde mal sagen, es gab 2 Leistungen, wo er nicht dominant war. Das war das angesprochene Match von dir gegen Zverev und dann gegen Fonseca in Indian Wells, das Viertelfinale. Alles andere war er haushoch seinen Gegnern überlegen. Und da war alles dabei. Alles außer Alcaraz natürlich. Und auch den hätte er, glaube ich, besiegt. Und man muss sagen, das war eine spannende Mischung, die er hier in den 4 Wochen geliefert hat, zwischen Aufschlagsdominanz und wenn man jetzt so ein bisschen da wirklich guckt, kaum ein Match, wo irgendwie die Assrate nicht um die 20% ist. Das heißt, jeder 5. Aufschlag ist ein Ass. Das haben wir in der Form einfach in der Vergangenheit nicht gesehen. Er gewinnt unglaublich viele Punkte hinterm Surf. Das ist das eine. Und andererseits hatte ich das Gefühl, und da hat er ja auch drüber gesprochen in den letzten Monaten und Wochen, er will sein Spiel variabler aufstellen. Auch hier hat man immer mal wieder gesehen, hier wird mal ein Stopball rausgeholt, hier wird mal das probiert. Und wenn ihm das auf dem Sand gelingt, ja, dann wird es für alle außer Alcaraz dort auch extrem schwer werden. Denn das ist ja vielleicht das Einzige, was gefehlt hat. Und dazu kommt dann halt natürlich wirklich diese Fähigkeit, unter Stress exakt das zu machen, was er machen muss. Wenn man sich anguckt, wie er zum Beispiel auch gegen Zverev, aber auch gegen andere die Breakbälle abgewehrt hat, entweder zieht er einen Ass, holt es irgendwie aus der Tasche raus, oder aber er geht sofort und schnell in die Offensive. Mir fällt der eine Breakball gegen Zverev ein. Ich glaube, Zverev setzt einen relativ tiefen Return und Sinner geht in den Court rein und zieht eine brutale Vorhand durch, die in der Ecke sitzt. Und so hat Sinner hier die 2 Wochen und man kann da sagen, die letzten 4 Wochen bestritten. Und das, obwohl wir ja durchaus mit einem kleinen Krisengefühl reingekommen sind, nachdem er gegen Mancik in Doha verloren hat und nachdem er bei den Australian Open gegen den Tennis Opa verloren hat. Also da konnte man schon leichte Sorgen haben und jetzt dominiert er das hier so durch.
Die Sorgen sind offensichtlich unbegründet, die man sich um Jannik Sinner gemacht hat.
Na, vor allem, ich habe so das Gefühl, der riecht die Nummer 1. Der will jetzt wieder die Nummer 1 werden. Ne?
100%. Ist noch 1100 Punkte hinter Carlos Alcaraz und er hat keinen einzigen Punkt zu verteidigen wegen seiner Dopingsperre letztes Jahr. Natürlich riecht er die Nummer 1 und das ist wie Piranhas das Blut riechen oder schmecken. Ich weiß nicht, wie Piranhas darauf reagieren im Wasser, aber ich stelle es mir so ungefähr vor. Ich möchte wirklich nochmal auf dieses Match gegen Alexander Zverev zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass Zverev dort eine famose Leistung gebracht hat. Vor allen Dingen, du hast gerade den Return angesprochen. Zverev hat unglaublich gut returniert und hatte am Ende diesen einen Breakball, den er nicht nutzen konnte. Ansonsten hatte er eine richtig, richtig gute Return-Leistung gebracht. Er hat so dominant gespielt wie selten in seiner Karriere. Hat nie in irgendeiner Weise diese loopy Vorhand gespielt, die er früher häufiger mal drin hatte, wo er wenig Druck hintergegeben hat. Hat sehr, sehr druckvoll gespielt. Hat gewusst, dass er von Anfang an wirklich so durchziehen muss und dass das dann in 2 Sätzen verloren geht, da muss er dann hinterher dann auch wahrscheinlich gedacht haben, was soll ich sonst noch machen? Weil die Leistung von Alexander Zverev im Halbfinale gegen Jannik Sinner war meiner Meinung nach famos, tadellos, fast tadellos und er verliert in 2 Sätzen. Also
ich muss dann seine, was hat er mir damals in Wimbledon erzählt? Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Irgendwie habe ich, das war noch am Anfang seiner Karriere, wo ich ihn irgendwas gefragt hatte und er meinte, es reicht
nicht. Er möchte nicht mehr lernen, er möchte jetzt dabei sein oder so.
Also irgendwie sowas. Es wiederholt sich halt auf höherem Niveau. Ne? Er trifft halt immer auf irgendwen, der besser ist. Das ist wahrscheinlich am Ende, wird es die Geschichte seiner Karriere sein. Und es ist natürlich ein Sinner, Also wahrscheinlich wird er nicht mehr viel besser in seiner Karriere werden. Und auf den ist er halt im Moment getroffen. Und Sinner ist am Ende ein besserer Tennisspieler als Zverev, so ist es halt. Und Alcaraz am Ende auch ein besserer Tennisspieler. Und die Big Three bzw. Big Four waren es auch. Und es könnte sein, dass das am Ende sein Los ist. Und wir hatten vor 2 Wochen darüber gesprochen, dass er im Moment im Matchup gegen Sinner Probleme beim zweiten Aufschlag hat. Und die waren wirklich da. Er ist in Indian Wells, ist ihm der zweite Aufschlag wirklich zerbröckelt. Da hat er 27% der Punkte gewonnen. Ähnliches war ihm im letzten Herbst 2-mal gegen Sinner passiert. Hier hat er fast 67% der Punkte geholt. Und hat da wirklich so entschieden gespielt, wie von dir gerade gesagt, was natürlich ein Ding für ihn ist. Auch da guckt man jetzt drauf. Ihm gelingen gegen Sinner nicht so viel Asse wie gegen andere Spieler. Und das macht natürlich einen Unterschied. Wenn ich mich nicht immer auf die Asse verlassen kann, nicht immer auf den ersten Aufschlag verlassen kann. Und da fehlen ihm dann zum Beispiel, wenn ich jetzt auch gucke, im Gegensatz zu fast allen anderen Matches hier in Miami halt 15% beim ersten Aufschlag. Und sowas frisst sich natürlich nach und nach rein. Und das heißt, das ist eine extrem gute Leistung, aber Sinner, ne, knabbert ihm hier was ab, da was ab, ja, und holt sich dann am Ende das Match. Und, aber ich glaube eben wirklich, dass Sinner auch nicht von Alcaraz hier geschlagen worden wäre. Also das war schon sein Turnier.
Das war sein Turnier und es war, wie gesagt, eine überragende Leistung. Und ich wollte einfach nur an diesem Halbfinale festmachen, wie dominant Jannik Sinner war. Weil die Statistiken von Alexander Zverev in dem Halbfinale waren atemberaubend. Du hast gerade gesagt, nach dem zweiten Aufschlag 67% der Punkte gemacht. Und trotzdem musste er immer ein bisschen mehr arbeiten für seinen Aufschlag als Jannik Sinner, der das einfach komplett durchserviert hat. Und wie der seine 16 ersten Aufschläge in den letzten 4 Aufschlagspielen gebracht hat, es war überragend. Es gab überhaupt kein Rankommen. Also das ist eine Leistung, die ich so selten gesehen habe. Das war unglaublich dominant und Jannik Sinner hat dieses Turnier nicht durch Zufall gewonnen, sondern er war der klar beste Spieler. Und wenn man sich jetzt mal die Weltrangliste gerade anguckt bei der ATP, jetzt gerade im Moment, da hat in der offiziellen Weltrangliste hat Carlos Alcaraz 13.550 Punkte, Jannik Sinner hat 12.400 Punkte und danach kommt dann lange Zeit gar nichts mehr. Alexander Zverev ist 7.000 Punkte hinter Jannik Sinner und der auf Platz 2 steht. 7.000 Punkte. Das sind Galaxien, die zwischen Alcaraz, Sinner und dem Rest des Feldes sind. Galaxien.
Ja. Wir sind auf jeden Fall näher an Zverev dran als er an Sinner.
Wir sind näher an Zverev dran als Zverev an Jannik Sinner. Es ist wirklich so.
Ja, und das Ding ist ja eigentlich, wenn man jetzt auf die Saison guckt, wir haben noch kein Alcaraz-Sinner-Duell erlebt. Sind die beiden zusammen in der Krise? Nee, sind sie natürlich nicht, weil einer von beiden dann doch immer durchzieht. Und jetzt werden die Karten allerdings schon irgendwie neu gemischt. Und ich bin total gespannt, was passiert. Wie geht Sinner an den Sand ran? Weil jetzt, das war das ideale Turnier für ihn, vielleicht neben den Australian Open. Und jetzt geht's auf den Sand. Monte Carlo ist der langsamste Belag, den wir im ganzen Jahr haben. Er hat natürlich letztes Jahr in Rom sehr gut gespielt und hat das Finale erreicht. Er hätte die French Open gewinnen können, gewinnen müssen. Und jetzt ändert sich's trotzdem. Also für mich geht Alcaraz als Favorit in die Sandplatzsaison rein. Sinner hat gezeigt, dass er auf schnellen Hartplätzen wieder oben hin aufgeschlossen ist. Also oben hin aufgeschlossen. Er ist wieder gleichgezogen oder vielleicht vorbeigezogen an Alcaraz. Und jetzt wird es trotzdem interessant. Jetzt beginnt nochmal eine neue Saison zwischen den beiden. Und das Spannende ist ja auch dann für jemanden wie Zverev. Hier wird die Konkurrenz auch auf Sand größer sein. Also da werden die Musettis dieser Welt wieder dazukommen und da bin ich gespannt, wo wir am Ende der French Open stehen, wie sich es da sortiert hat zwischen den beiden oben, aber auch zwischen dem Rest des Feldes.
Dann lass uns noch mal gerade über Alexander Zverevs Turnier sprechen, weil wir haben jetzt das Match gegen Jannik Sinner angesprochen. Das Turnier vorher von Alexander Zverev war sehr, sehr gut. Er hat gegen Francisco Cerundolo jetzt zum zweiten Mal hintereinander den Boden aufgewischt mit Cerundolo 6-1, 6-2 vorher gegen Quentin Alice 2 Tiebreaks gebraucht. Gegen den Altmeister Marin Cilic hat er 3 Sätze gebraucht, hat dieses Aufschlagspiel bei 5-5 im zweiten Satz, das hat glaube ich 20 Minuten gedauert. Dann hat Cilic das Break geholt und dann ging es doch noch in den dritten Satz. Im ersten Match gewann er gegen Martin Damm mit 6-2 und 6-4 und es ist nach wie vor sehr interessant zu sehen, wie sehr er sein Spiel jetzt dann auch doch nochmal weiterentwickelt, dass er deutlich aggressiver ist, dass er deutlich mehr Surf and Volley jetzt auch gespielt hat, dass er so häufig ans Netz kommt und dieser Plus-1-Schlag nach dem Aufschlag, dass der immer sehr aggressiv ist. Und er hat selber davon gesprochen, er muss super aggressiv spielen und er muss das jetzt machen, um in irgendeiner Weise eine Chance zu haben. Er ist dann im Halbfinale an Jannik Sinner zerschellt so ein kleines bisschen, aber insgesamt ist das eine sehr interessante Weiterentwicklung von Alexander Zverev, der sich auch jahrelang darauf berufen hat, ich kann mit diesem Tennis Grand Slams gewinnen. Und jetzt hat er gesehen, er muss sein Spiel weiterentwickeln. Und ich bin da im Moment, bin ich sehr gespannt, wie es auf dem Sand weitergehen wird. Aber die Hartplatz-Saison fand ich jetzt, war sehr gut von ihm.
Ja, also im Kontext schon. Ne? Wahrscheinlich würde er jetzt auch eine 1- oder so geben, weil er sagt, ja, klar, hätte ich gerne eins der drei Finals erreicht. Oder wäre dann vielleicht ein Acapulco, hätte wenigstens da den Titel geholt. Das hat nicht geklappt. Er war jetzt der dritt- oder viertbeste Spieler. Demnach, halt wie man Djokovic sieht, ist halt immer total schwer, den einzuordnen auf dem Hartplatz. Und jetzt wird es trotzdem total interessant, weil wir auf den Sand gehen. Ich habe mal seine Bilanz aus dem letzten Jahr aufgemacht. Die war ganz okay, 15-5. Es bleibt der Sieg in München und es bleibt, wie er in den letzten drei Sätzen in Roland Garros von Djokovic doch ziemlich vorgeführt worden ist. Da hat er ja dann gar keine Chance gehabt. Bin gespannt, wie das laufen wird. Weil jetzt für mich wirklich nochmal eine neue Saison bei den Herren beginnt. Bei den Damen gehe ich einfach davon aus, dieselben 4-5 Spielerinnen, die jetzt vorne waren, werden auch vorne bleiben. Und jetzt bei den Herren eben die beiden natürlich oben. Und trotzdem bin ich total gespannt, eben was mit Musetti passiert. Kann Draper aufdrehen? Wir reden gleich noch über Arthur Fies. Der könnte jetzt schon irgendwie in die Top 8 aufschließen mit einer fantastischen Sandplatzsaison. Und wo und wie sortiert sich da Zverev ein? Weil er war über lange Zeit wahrscheinlich der drittbeste Sandplatzspieler. Das weiß ich nicht, ob er das jetzt noch ist. Und ob er sich für den Sand jetzt spezifisch was überlegt hat, ob er es da auch eher aggressiv probieren wird, könnte teilweise klappen in Madrid, könnte aber auch schief gehen. Also da bin ich jetzt gespannt, was laufen wird in den nächsten Monaten.
Alexander Zverev also hier im Halbfinale gegen Jannik Sinner ausgeschieden. Allerdings nach, das will ich nochmal wiederholen, wirklich famoser Leistung. Und er verliert trotzdem in zwei Sätzen. Lass uns jetzt mal über den Finalisten sprechen, weil über den haben wir bislang noch kein Wort verloren. Jerzy Lehecka. Und das ist mit einer der größten Überraschungen meiner Meinung nach gewesen, die es seit mehreren Monaten gegeben hat im Herrentennis. Jerzy Lehecka, der nur wirklich keine berühmte Saison bislang gespielt hat. Ich habe ihn in der ersten Runde, weil das war auf diesem Court 1573 bei den Australian Open, habe ich mich abends dahingesetzt, weil wir, glaube ich, Podcast noch zwei Stunden entfernt war, habe ich mir gedacht, komm, ich gucke mir mal Lehecka gegen Gea an und hat er in drei Sätzen hat er dort verloren und das war ein ganz, ganz schlechtes Match von Jerzy Lehecka und da habe ich gedacht, das ist so leblos, was er spielt. Danach hat er das Viertelfinale in Doha erreicht, das Viertelfinale in Dubai, das waren zwei okay Turniere, dann verliert er in der ersten Runde 4-6-1-6 in Indian Wells gegen Sebastian Baez und ich habe gedacht, was ist mit Lehecka los, der ja eigentlich sehr viel Schlagtalent hat und dann kommt er nach Miami und es sind diese ultraschnellen Bedingungen und er haut sie alle weg. Erst Moise Kouame, dieses Supertalent aus Frankreich, dann Ethan Quinn, dann Taylor Fritz in drei Sätzen und Taylor Fritz ist nun wirklich kein Hasser von schnellen Hartplätzen. Dann Martin Landaluce, Arthur Fies mit 6-2 und 6-2 weggefädelt und stand dann im Finale, verlor dort gegen Jannik Sinner, war relativ chancenlos beim 4-6-4-6 und trotzdem, dieses Turnier kommt für mich so aus dem Nichts von Lehecka.
Ja, gefühlt hat er ja 2, 3, 4 richtig gute Turniere im Jahr. Ich muss an Queens letztes Jahr denken und jetzt hier. Sind natürlich beide schnelle Bedingungen. Das wird schon bei seinem Spiel einen Unterschied machen. Und er hat ja diese wirklich erstaunliche Statistik gehabt, dass er der erste Spieler anscheinend seit Djokovic Shanghai 2018 war, der hier ein Finale von einem Masters erreicht hat, ohne den Aufschlag zu verlieren. Das wird ihm nicht immer gelingen. Ist ja fast unmöglich, sonst wird es nicht alle 8 Jahre passieren.
Also hat jetzt allerdings auch nicht die returnstärksten Gegner gehabt, muss man dann auch dazu sagen.
Hat er nicht gehabt und ich denke, wäre Fies nicht ganz so müde vielleicht gewesen nach seinem Viertelfinalen-Match, wäre da auch mehr gegangen. Also, sagen wir mal, fangen wir so an. Ich glaube nicht, dass wir über den bis Queens viel reden werden. Außer der haut nochmal einen in Madrid raus. Ich glaube es aber nicht. man muss sagen, er hat ein tolles Offensivspiel. Irgendwie gibt es mir manchmal so ein bisschen die Vibes von Andrei Rublev, also jemand, der halt einfach auf die Tube drücken kann und Gas geben kann, der allerdings normalerweise ein bisschen limitiert ist bei Aufschlag und Return. Und hier kam der Aufschlag halt dazu, retourniert hat er jetzt immer noch nicht herausragend gut, aber er hat halt diesen Druck sehr, sehr hoch gehalten. Und er war natürlich chancenlos gegen Sinner, hat aber auch da gut mitgespielt und ist vielleicht in Zukunft ein Faktor auf den schnelleren Hartplätzen. Oder aber er findet jetzt sogar noch was auf dem Sand, dann ist es auch möglich, dass er mal ans Ende der Top 10 rankommt. Aber an sich würde ich dir zustimmen, ist natürlich einfach ein bisschen farbloser Typ. Und es war auch amüsant, ihn gegen Landaluce zu sehen, weil Landaluce ihm jetzt nicht ganz unähnlich sieht und auch ein offensiver Spieler ist, aber ein bisschen mehr Ausstrahlung hat als Lehetschka. Und das hat Lehetschka halt wirklich nicht. Ich glaube, das macht es auch schwer, über ihn manchmal länger zu reden, abseits jetzt vielleicht von technischen Details oder so, weil er jetzt halt einfach nicht der spannendste Typ ist, von dem, was wir mitbekommen, wer weiß. Ja, ja.
Wir haben ihn ja auch häufig mit Thomas Berdych verglichen und dass er so ein bisschen der Nachfolger ist. Und Thomas Berdych war jetzt auch nicht unbedingt der schlagzeilenträchtigste Spieler. Und trotzdem, ich glaube, wenn Lehetschka am Ende eine Karriere wie Thomas Berdych haben würde, dann würde er da sofort einschlagen, weil Berdych hatte deutlich größere Erfolge als Lehetschka, bislang jedenfalls.
Ja, mein Berdych hat ein Wimbledon-Finale erreicht, hat einen Tausender gewonnen. Aber sagen wir jetzt erstmal, ist natürlich beeindruckend, ein Tausender-Finale zu erreichen. Letztes Jahr stand Menchik hier im Finale. Man könnte auch sagen, beides sind natürlich in der Theorie die großen Talente des tschechischen Herrentennis. Menchik scheint einfach größeres Potenzial zu haben, weil er diesen herausragenden Aufschlag hat. Aber Lehetschka, von dem weiß man, wenn die Bedingungen stimmen, kriegt man einfach eine gute Leistung geboten. Und das ist dieses Playstation-artige Tennis von der Grundlinie, Druck hochhalten, Bälle extrem gut verteilen, schnell reagieren können, den Court breit machen können. Das sind ja alles Fähigkeiten, die ihm auf Hartplätzen helfen, vor allem auf schnellen Hartplätzen. Auf Sand sieht es bei ihm dann häufig so ein bisschen aus, als sei er ein zahnloser Tiger. Und das kann ihm jetzt auch wieder passieren. Aber es ist natürlich möglich, dass er nach der Performance sieht, okay, bei einzelnen Turnieren, sagen wir, Shanghai kann sicherlich was gehen. Oder eben jetzt in Miami in Zukunft. Vielleicht bei den Australian Open. Ich meine, da war auch schon mal im Viertelfinale. In Queens, vielleicht in Wimbledon, dass er da uns den Hugo Humbert auf einem etwas höheren Niveau gibt und vielleicht mal einen dieser Titel holt.
Jerzy Lehetschka also im Finale gewesen. Im Halbfinale ausgeschieden ist Arthur Fies gegen Lehetschka mit 2-6, 2-6. Und du hast es gerade gesagt, er war wohl ein bisschen müde nach einer der spektakulärsten Partien dieses Turniers. Vielleicht die spektakulärste Partie dieses Turniers, als er gegen Tommy Paul mit 6-7, 7-6 und 7-6 gewonnen hat und vor allen Dingen im dritten Satz 4 Matchbälle am Stück abgewehrt hat. Und Tommy Paul hat in diesen 4 Matchbällen gar nicht viel falsch gemacht. Er hat einen Fehler gemacht, hat einmal mit der Vorhand einen Fehler gemacht. Ansonsten hatte er keine Chance gegen das Tennis von Arthur Fies, jedenfalls bei den Matchbällen nicht. Es war ein Match, das ohne Breaks auskam. Arthur Fies ist nach seiner langen Verletzungspause enorm dominant wieder jetzt zurückgekommen. Er kriegt im Moment zwischendurch nochmal die ein oder andere wirkliche Klatsche, das muss man dann auch dazu sagen. Aber wie er zum Beispiel hier Stefanos Tsitsipas nach Hause geschickt hat mit 6-0, 6-1, wie er dann auch gegen Valentin Vacherot, der eine überragende Aufschlagsleistung in diesem Match brachte, 6-4, 6-7, 6-4 gewann und dann dieses Tommy-Paul-Match, wo Tommy Paul, wir haben über diese schnellen Hartplätze gesprochen, über den flachen Ballabschwung, das sind Laborbedingungen für Tommy Paul, wie er dort da die Oberhand behielt, das war mehr als beeindruckend und ich bin sehr gespannt auf Arthur Fies, dann auch auf Sand und wenn es dann Richtung Frankreich geht. Letztes Jahr musste er aufgeben in Paris, wo gerade so der Hype richtig losgegangen war, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Hoffentlich bleibt er auch verletzungsfrei.
Ja, ich glaube, das ist die einzige Frage, ne? Ansonsten gehe ich davon aus, dass er am Ende des Jahres in den Top 10 steht. Also da wäre ich jetzt überrascht. Der schien ja letztes Jahr schon den Schritt zu machen. Du hattest den Hype angesprochen, mit dem er nach Paris gegangen ist. Er hatte damals auch Sunshine Double jeweils Viertelfinale geholt, hatte da eine gute Sandplatzsaison gespielt. Damals schien er aber auf allen Leveln noch so einen halben bis ganzen Schritt entfernt zu sein von der Weltspitze. Und jetzt habe ich das Gefühl, abseits dieser Konstanz, ja, wir hatten eben diese Klatsche jetzt hier gegen Lechka, aber auch in Doha gegen Alcaraz hat er halt wirklich auf den Deckel bekommen. In Indian Wells gegen Zverev sah auch nicht gut aus. Aber davon ab, ist das eine erstaunlich gute Saison. Und er hat das Spiel ein bisschen angepasst. Vorhandschwung ist ein bisschen kürzer. Das macht natürlich einen großen Unterschied, vor allem auf schnelleren Belägen. Aber jetzt beginnt das, wo er eigentlich, wenn man sich einen Sandplatzspieler abseits dieser spanischen Schule bauen würde eigentlich oder vielleicht dieser italienischen Kreativität, ist er eigentlich der ideale Sandplatzspieler. Er ist unglaublich physisch. Er hat ein fantastisches Durchhaltevermögen. Er hat diese vielleicht beste Vorhand der Welt, jetzt einfach mal rein isoliert. Er hat einen guten Aufschlag. Eigentlich sollte er jetzt auf Sand eins der Masters-Finals erreichen und zumindest das Viertelfinale in Paris. Ich glaube, das können wir jetzt als realistischen Anspruch stellen. Wenn ihm das gelänge, dann ist er obendran. Und er ist natürlich einfach durch seine ganze Ausstrahlung und durch sein spektakuläres Spiel jemand, der potenziell Sinner und Alcaraz dahingehend die Stirn bieten könnte, dass er sich anbieten würde als jemand, um den man Geschichten erzählen könnte. Ja, er hat auch mehr Ausstrahlung als jetzt Jack Draper. Der vielleicht eher so ein bisschen methodisch rüberkommt, im Gegensatz zu Fies, der halt aus dem Bauch kommt.
Arthur Fies, du hast gerade gesagt, vielleicht die beste Vorhand der Welt. Das mag übertrieben klingen, er hat auf jeden Fall die schnellste Vorhand der Welt.
Ist Wahnsinn, ne? Was waren das? 15 Mal, in einem der Matches hat er 15 Mal über 100 Meilen geschlagen. 100 Meilen sind knapp 170 km/h. Man stelle sich das vor.
Das hat Tennis Insights dann auch rausgestellt, dass er im Moment die schnellste Vorhand tatsächlich in der Weltspitze hat und in dem gesamten Welttennis. Und das ist einfach überragend. Das ist seine große Waffe, die er hat. Er hat dieses Halbfinale erreicht und wie gesagt, das Viertelfinale gegen Tommy Paul, das war absolutes Spektakel, dieses Match. Es waren tolle Ballwechsel. Tommy Paul, wie gesagt, er kann, wenn die Hartplätze schnell sind, wenn die flach abspringen, kann er so ein überragend gutes Tennis und attraktives Tennis spielen. Und dann verliert er dieses Match mit 7-6 im dritten Satz, nachdem er 4 Matchbälle hatte. Das wird Tommy Paul auch sehr, sehr getroffen haben, glaube ich.
Ja, es war die goldene Chance, mal so ein Finale zu erreichen. Weil gegen Hetschka hätte er auf jeden Fall eine gute Chance gehabt. Und ich denke, nachdem die Favoriten in der oberen Hälfte schnell gepurzelt sind bei den Herren, war er eigentlich auch derjenige, den man auf dem Zettel haben musste. Und er hatte schon letzte Saison das Pech, dass er in der zweiten Saisonhälfte verletzt war. Und in der Saison davor ist er in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen eingebrochen. Und jetzt schien es wie die eine Chance, um mal so ein Finale zu erreichen. Das hätte er verloren, wenn dort Sinner gewartet hätte. Aber ja, es ist natürlich auch so ein bisschen die Karriere von Tommy Paul. Das hat mich ein kleines bisschen an sein, was ist es denn, Viertelfinale gegen Zverev in Australian Open vor ein Vierteljahr gewesen, wo er 90% des ersten und zweiten Satzes überragend gespielt hat, dann jeweils den Satz nicht durchbringen konnte, nicht immer aus seiner Schuld, aber halt doch nicht durchbringen konnte. Und hier ist es dann halt auch passiert. Und bitter für ihn. Und meine hat in der Vergangenheit ganz gut auf Sand gespielt. Vielleicht geht da was für ihn. Aber er wird natürlich auch gucken und denken, naja, sein Ziel ist halt mal einen Tausender zu gewinnen. Und am liebsten in den USA. Er wird jetzt wahrscheinlich keine Grand-Slam-Titel holen.
Das glaube ich auch nicht. Lass uns über Carlos Alcaraz sprechen, weil der war nämlich auch bei diesem Turnier in Miami dabei, allerdings nicht lange. In seiner ersten Runde hat er zum ersten Mal gegen João Fonseca gespielt. Es wurde sehr gehypt, das Match, und Alcaraz hat Fonseca relativ sicher mit 6-4 wieder nach Hause geschickt. In der zweiten Runde stand er Sebastian Korda gegenüber und verlor dieses Match in 3 Sätzen. Korda gewann mit 6-3, 5-7 und 6-4. Auch das ein sehr unterhaltsames Match. Auf mich wirkte Carlos Alcaraz hier in diesem Match gegen Korda überspielt. Er hat gesagt, er hat zwischendurch zu seinem Team gesagt, was soll ich eigentlich hier, was mache ich eigentlich hier, ich will nach Hause. Es wirkt auf manche Beobachter, wie dass er sich nur schwerlich motivieren kann für diese Tausender. Ich weigere mich, das noch zu glauben, dass er sich motivieren muss für diese Tausender. Er hat auf der anderen Seite hat er schon 7 Grand Slams gewonnen. Patrick Mouratoglou hat gesagt, dass er Probleme hat mit der Motivation momentan. Ich weigere mich, das zu glauben. Ich glaube einfach nur, dass Carlos Alcaraz hier schwer überspielt war und dass er vielleicht mal eine kleine Pause braucht. Und vielleicht wäre es für jemanden wie Alcaraz besser, Monte Carlo zu skippen und dann mal zu sagen, okay, ich spiele dann Barcelona und dann Madrid und dann Rom und gehe dann zum French Open. Was denkst du, Lord? Bist du auf der Seite von Patrick Mouratoglou?
Ich würde es halt von einer anderen Richtung aufziehen. Erste Notiz hier in meinem Dokument ist Niederlage zum richtigen Zeitpunkt. Weil, was hätte es jetzt einen Unterschied gemacht, ob er Miami gewonnen hätte oder nicht? Es hätte keinen großen Unterschied gemacht. Ich glaube nicht, dass es seiner Aura jetzt abträglich ist, dass er hier im zweiten Match rausgegangen ist. Gegen Korda kann man verlieren. Er ist ins Match zurückgekommen, er hat jetzt nicht super schlecht gespielt. Also es war jetzt kein Stinker, den er abgeschenkt hat wie letztes Jahr gegen Goffin. Sondern es war ein Gegner, der Potenzial hat, der das in dem Match abrufen konnte. Alcaraz hat es ihm schwer gemacht, trotzdem hat Korda gewonnen. Und du hast dann, glaube ich, schon die große, vielleicht einzige Frage für den Sand angesprochen, für Alcaraz. Wie umgehen mit dieser Abfolge von Turnieren, die wir jetzt halt erleben? Erst Monte Carlo, okay, eine Woche lang, dann Barcelona direkt hinterher. Ist ein bisschen doof gelaufen. Was priorisiert er? Es war ja auch immer die Frage für Nadal. Allerdings hatte Nadal ein anderes Problem nicht. Und das ist, dass wir jetzt eben diese verlängerten Masters-Turniere in Madrid und Rom haben. Das waren Einwöcher und das hat es viel einfacher gemacht, alle vier Turniere zu spielen. Ich glaube, Alcaraz kann eigentlich realistisch nur drei spielen, um dann bei den French Open Top fit zu sein. Wie entscheidet er sich? Er muss in Monte Carlo nicht antreten. Das ist kein Non-Mandatory. Das heißt, das muss er nicht machen. Er hat es letztes Jahr gewonnen. Es gibt ihm die Möglichkeit, wie von dir angesprochen, das nicht zu tun. Dann verliert er vermutlich die Nummer 1 an Sinner sehr schnell. Aber ich glaube, für ihn würde es Sinn machen, in Barcelona zu beginnen und dann Madrid und Rom durchzuziehen und dann als Favorit in die French Open zu gehen, außer es läuft ganz, ganz was schief. Aber ich denke auch eine eigentlich gute Niederlage für ihn.
Eine gute Niederlage für Carlos Alcaraz. Sebastian Korda, das war ein bisschen tragisch wieder, dass er diesen Sieg nicht veredeln konnte. Verliert dann gegen Martin Lanaluce mit 6-2, 6-7, 4-6. War auch dort ganz, ganz nah dran, dieses Match dann zu gewinnen, um dann im Viertelfinale zu stehen. Sebastian Korda, man wünscht ihm so mal so ein Durchbruchsturnier, aber es scheint nicht zu kommen.
Und wenn es kommt, dann ist drei Wochen später auch schon wieder alles. Ich meine, er hatte doch damals, war es während Olympia, wo er das Finale in Kanada erreicht hat, irgendwie sowas. Aber dann kommt ja auch nichts hinterher. Und klar, einerseits sind es die Verletzungen, andererseits die Leistung, die er jetzt hier abgerufen hat, die sieht man halt auch nicht immer. So ein komplettes Spiel. Ich fand ihn zum Beispiel wirklich gut auf der Vorhand in dem Match. Und das ist ehrlicherweise halt einfach nicht immer der Fall. Und er wird halt wahrscheinlich irgendwie auch noch mit 28 und 31 das ewige Versprechen sein. Und vielleicht haut er mal glücklich einen raus. Aber es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass er sich in den Top 10 etabliert.
Wir müssen gerade noch einmal darüber sprechen. Alexis Menor hat im Moment tatsächlich eine kleine Schaffenskrise. Sowas passiert ihm in den letzten Jahren nicht so häufig. Er hat gegen Stefanos Tsitsipas relativ sang- und klanglos verloren mit 3-6 und 6-7. Andrei Rublev verliert in seinem Auftaktmatch. Der kommt im Moment auch nicht auf die Füße. 6-7, 6-2, 6-4. Und was mich überrascht hat, gerade auf diesem schnellen Boden, dass Ben Shelton gegen Alexander Schewtschenko verloren hat. 7-6, 6-7, 3-6. Das waren drei überraschende Niederlagen, drei überraschend frühe Niederlagen.
Ja, mein Shelton war ja krank gewesen in Indian Wells. Trotzdem habe ich jetzt nicht gedacht, dass der hier so früh verliert. Und für den kommt jetzt der Teil der Saison, den er nun gar nicht mag. Und eigentlich, glaube ich, wären das hier für ihn ziemlich ideale Bedingungen gewesen. Da war ich jetzt auch überrascht. Dimenor hat irgendwie ein Tsitsipas-Problem. Habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, hat Tsitsipas noch nie besiegt. Das ist schräg. Gucke jetzt auf seine Sandplatz-Saison letztes Jahr. Die war ganz okay. Aber ja, zum Beispiel zweite Runde French Open, damals gegen Bublik verloren, der damals noch 62 in der Weltrangliste war. Also da kann er auf jeden Fall noch einiges an Punkten holen in den nächsten Wochen. Und wen hat man jetzt noch als drittes?
Rublev.
Tja, du, vielleicht wird er von Hedgeke ersetzt, wer weiß es. Aber es fühlt sich an, als sei das Tennis ein bisschen an ihm vorbeigezogen, oder?
Habe ich auch das Gefühl. 12-1 ist die Bilanz von Tsitsipas gegen Menor. Ja. 12-1. Das hatte ich gar nicht auf dem Zettel richtig.
Ist so schräg, ne?
Ja.
Und dann kriegt Tsitsipas halt in der nächsten Runde so einen auf den Deckel von Fies.
0-6-1-6.
Ja. Es fühlt sich halt wieder alles sehr, sehr weit her an, dass Rublev und Tsitsipas solche Faktoren waren. Ne?
Ja. Auch Daniil Medvedev hat keine Rolle gespielt hier bei diesem Turnier. War eigentlich in der Hälfte von Alexander Zverev und hat sich, glaube ich, schon gefreut auf Viertelfinale gegen Zverev. Hat aber dann gegen Francisco Cerundolo verloren und er hatte selber dann hinterher gesagt, ja, wenn ich mein bestes Tennis spiele, und das habe ich in den letzten Wochen häufiger gespielt, dann glaube ich, dass mich wenige Leute schlagen können. Wenn ich nur 2 oder 3% weniger habe, dann können mich sehr viele Leute schlagen. Viel mehr muss man zu der Analyse nicht mehr beitragen.
Ja, und da dürfen wir jetzt natürlich nicht vergessen, sein Festsitzen im Nahen Osten und dann im letzten Moment nach Indian Wells kommen. Ich kann mir auch vorstellen, da war jetzt der Tank ein bisschen leer. Jetzt beginnt allerdings natürlich der Teil der Saison, wo er eigentlich normalerweise nichts holt, außer natürlich einmal den Titel in Rom. Ich glaube, den holt er nicht nochmal. Vermutlich sehen wir den erst wieder in Wimbledon auf Topform oder in Halle oder wo auch immer davor spielt.
Wir haben zwei Nachrichten noch. Hubert Hurkacz hat sich von Nicolas Massou getrennt. Nachdem er nach Verletzung, letztes Jahr eine schwerere Verletzung hatte, kam er dieses Jahr beim United Cup wie Kai aus der Kiste. Gewann gegen Alexander Zverev, gewann gegen Taylor Fritz und sorgte dann auch mit dafür, dass Polen den United Cup gewann. Danach kam aber nicht mehr viel.
Es kam gar nichts.
Gar nichts,
genau. 7 Matches in Folge verloren.
Genau. Er hat sich bei Nicolas Massou bedankt und vor allen Dingen, dass der bei ihm geblieben ist während seiner schwierigsten Phase mit der langen Verletzung. Das war ganz lustig. Erst trennte sich Iga Świątek von Wim Fissett, dann Hubert Hurkacz von Nicolas Massou und ich saß neben Christopher Kaas, als diese Nachricht von Hubert Hurkacz kam und habe dann so gesagt, weil Christopher Kaas mit Kamil Majszak zusammenarbeitet, ob er heute schon telefonieren hätte mit Kamil Majszak oder ob irgendwas im Busche sei, aber nein, wir sind jetzt zusammen in Marrakesch und arbeiten weiter zusammen. Ja, Hubert Hurkacz und Nicolas Massou gingen getrennte Wege. Ich glaube auch nicht, dass Nicolas Massou lange ohne Spieler bleiben wird, weil seine Fähigkeiten hat er auch unter Beweis gestellt in den letzten Jahren.
Ich glaube auch nicht, dass Ivan Lendl in nächster Zeit in der Box von Hubert Hurkacz noch auftaucht. Aber wer weiß es schon. Kann mir vorstellen, das wurde still mit erledigt. Ja, ich gehe auch davon aus. Mein Massou wird vielleicht auch zu Recht als derjenige gesehen, der damals Team nochmal einen Level höher gehoben hat und ihm de facto den Grand-Slam-Titel gebracht hat. Und versuchen wird es garantiert jemand mit Massou. Und Frage ist halt, wo geht's hin für Hurkacz? Du hast den wirklich guten United Cup angesprochen, wo er teilweise herausragend gut serviert hat. Ja, und seitdem eben die angesprochenen 7 Niederlagen. Das war jetzt nicht immer schlimm, da war auch mal ein Menschik dabei, aber da war halt auch klare Niederlagen gegen Quinn oder Bellucci dabei oder gegen Martin Damm. Das sind schon Gegner, die er schlagen müsste, wenn er nochmal an die Top 10. Und auch der wirkt im Moment ein bisschen aus der Zeit gefallen.
So ein bisschen. Ein Spieler, der auch aus der Zeit gefallen wirkt, und das ist eine schöne Überleitung, der beendet am Ende der Saison seine Karriere. David Goffin wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. Er war in seiner besten Zeit einer der besten Sandplatzspieler der Welt. Er war die Nummer 7 in der Weltrangliste, hatte 6 Karrieretitel gewonnen, hat Belgien ins Davis Cup Finale geführt, damals 2015 oder 16. Wir haben es zusammen kommentiert damals gegen Großbritannien.
Stand auch mal im Finale der World Tour Finals gegen Dimitrov.
Gegen Dimitrov, genau. Da waren wir da. Da waren wir bei den ATP Finals. Hat insgesamt, glaube ich, eine sehr gute Karriere gehabt, aber hatte diverse Verletzungen, die ihn wieder zurückgeworfen haben. Und wir haben jahrelang, jetzt lass uns ein letztes Mal darüber sprechen, über dieses eine Match gegen Dominic Thiem bei den French Open sprechen, wo er auf der Plane ausgerutscht ist, verletzungsbedingt aufgeben musste, wo es 1,5 Sätze lang fantastisches Tennis zwischen den beiden gab und dort hatte dann Goffin, der den Ball so wunderbar früh annehmen konnte, ganz großartiges Tennis gespielt. Auch er so ein kleines bisschen immer von Verletzungen gebissen worden und ein bisschen schade um seine Karriere. Ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Weise mit Groll zurückschaut auf seine Karriere, aber da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr gehen können.
Er wirkte halt auch mal sehr fragil, ne? War wahrscheinlich am Ende nicht so, aber es sah natürlich so aus. Und für mich einer der Goffin-Momente, zumindest auch der, wo er dann richtig bekannt wurde, war ja sein Lauf bei den French Open als Qualifier, wo er dann auf sein großes Idol Federer traf. Und es fast ein bisschen unangenehm war, wie das inszeniert wurde auf dem Court. Es war wirklich so, der kleine Junge hat Geburtstag. Wie heißt es in den USA? Make-A-Wish Foundation, wo die armen Kinder nochmal irgendwie ihr Idol treffen. Und so war es leider auch vom französischen Fernsehen inszeniert. Und das haftete Goffin ziemlich lange an. Und da hat er sich dann draus befreit mit dieser wirklich erstaunlichen Art Tennis zu spielen, diesem extrem frühen Nehmen des Balls. Ja, und jetzt ist es ein bisschen ausgetrudelt zum Ende hin, weil das natürlich auch eine Art von Spiel ist, die schon ganz schön viel erfordert. Trotzdem am Ende ist es natürlich auch etwas, der wird wahrscheinlich jetzt nicht nochmal so richtig arbeiten müssen im Leben. Nimmt jetzt noch die schönsten Turniere mit und dann habe ich jetzt gelesen, in Brüssel ist Schluss. Das passt dann doch auch gut.
Ja, das passt, denke ich. David Goffin mit einer richtig tollen Karriere, die er hingelegt hat, und Viertelfinale bei Roland Garros, da hat er damals in 4 Sätzen gegen Dominic Thiem verloren und das war ein überragendes Match damals. Und er war einer der Spieler, die normale Matches zu richtig guten Matches machen konnte, weil er so attraktives Tennis gespielt hat und spielt nach wie vor. Es ist halt nicht mehr erfolgreich. Das waren die beiden Nachrichten, die wir noch zu verkünden hatten. Wir werden uns nächste Woche schon wieder hören und dann werden wir über zum Beispiel Marrakesch sprechen, wir werden über Houston sprechen und wir werden über Charleston sprechen und dann in das normale Turniergeschehen übergehen. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr das auch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.